25 Buzzer People.
And now in season 18.
Presented by AVN.
Presented by AVN. Energy water life.
Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People auf Audio CD.at. Und die Season 18 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by AVN. Energy Water Life. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 12. Gast in Season 18 ist Werner Landthaler, langjähriger CFO von Intercell, langjähriger CEO von Evotech sowie nun mit der WLAN Holding back in Business und back in my studio. Lieber Werner, servus und herzlich willkommen.
Hallo Christian, freut mich hier zu sein.
Du warst einer der ersten, die in meinem Büro waren. Damals habe ich noch nicht Studio gesagt. Research Never Stops war eine Covergeschichte im Börse Social Magazine. Schöne Erinnerungen für mich. Ich habe auch gesagt Folgendes.
Ich habe Angst, was Werner wird.
Und da habe ich gesagt, ich habe keine Angst, was aus dem Werner wird und ich muss jetzt einen Werner einladen. Und lieber Werner Landthaler, ich wiederhole nochmal, schön, dass du jetzt am Wochenende vorbeigeschaut hast. In einer Woche, wo durchaus auch News gekommen sind, darüber sprechen wir dann am Ende hier in die Börse People Serie vorbeizuschauen. Aber zunächst Karriere, Werdegang. Es beginnt immer chronologisch in der Zeitschiene vorne und wir in Österreich, so wie auch anmoderiert, verbinden dich vor allem mit der CFO-Position Intercell seit 2005 an die Börse gegangen. Ich verbinde dich auch vorher mit einem Job in der IV. Sprech mal kurz über diese Zeit. Was hat dich damals in diese Richtung gebracht als junger Bursche und wie ist es zu Intercell gekommen?
Ich habe als Berater bei McKinsey zum ersten Mal Biotechnologie kennengelernt. Wie ich als Berater die Ehre gehabt habe, zu analysieren, wofür Antigene und Adjuvantien da sind. Etwas, was jemanden, der Wirtschaft studiert hat, Politologie studiert hat und Psychologie studiert hat, nicht wirklich sehr geläufig gewesen ist. Und das war dann für mich so ein Flash im Leben, wo man gesagt hat, eigentlich, warum soll ich mich für andere Industrien interessieren?
Darf ich kurz was einspielen? Muss das sein, sorry.
Warum soll ich mich für andere Industrien interessieren, wenn es eine Industrie gibt, die für uns alle die wichtigste und entscheidendste in unserem Leben ist, nämlich die Healthcare-Industrie. Und damit die Idee von Beruf, aber auch ein wenig Berufung zu verbinden, hat dazu geführt, dass wir eben Medikamente entwickelt haben, Impfstoffe bei Intercell entwickelt haben, Drug-Discovery-Projekte und neue Drug-Discovery-Ideen bei Evotech entwickelt haben und jetzt auch ich bei der WLAN Holding versuche, Wissenschaft zum Markt zu bringen. Und das war sozusagen der Beginn, der auch nicht aufhören wird.
Wir haben damals unsere Printgeschichte getitelt, ich habe es vor mir liegen, haben gar keine Zeit, nicht zu forschen. Es gibt so große unerledigte Felder natürlich in der Branche, in der du tätig bist, in der du gerne forscht und forschen lässt. Ist man da weitergekommen in den vergangenen Jahren? Es ist ein unüblicher Börse-People-Talk, aber ich mache es jetzt so.
Es ist ganz wichtig, dass wir eines realisieren, dass sehr viele der Annahmen aus der Vergangenheit mit der Gegenwart nichts mehr zu tun haben. Wenn wir zum Beispiel heute wissen, dass wir pro 10 Jahre 1,8 Jahre älter werden, aufgrund von medizinischem Fortschritt, aber auch aufgrund von verbesserten Lebensgewohnheiten, aufgrund von verbesserter Medizin, aufgrund von verbesserten Bewusstsein für unseren Körper, dann ist es aber gleichzeitig auch die Aussage, dass alles, was unsere Sterbetabellen uns vorher suggeriert haben, nicht mehr Wahrheit ist. Alles, was unsere Altersvorsorge uns suggeriert, nicht mehr Wahrheit ist. Und damit ja, es ändern sich Dinge dramatisch. Und natürlich ist der Fortschritt, wenn wir wissen, dass es 4400 Krankheiten gibt und dass nach wie vor sehr viele davon unheilbar sind, unbefriedigend. Aber es hat noch nie eine Zeit gegeben, wie in den letzten 30 Jahren, wo wir so viele Krankheiten tatsächlich verstehen und manche davon sogar heilbar machen. Und wenn wir heute über HIV sprechen, ist es eine heilbare Krankheit geworden oder zumindest kontrollierbare Krankheit geworden. Hepatitis C ist eine heilbare Krankheit geworden. 3% aller Krebserkrankungen sind mittlerweile heilbar geworden. Und das sind alles Krankheiten, die früher Todesurteile waren. Und für mich persönlich ist es halt einfach wichtig, dass ich da einen Beitrag leisten kann und den in den Unternehmen, wo ich tätig bin, auch ganz gut gebracht habe.
Also ich erwähne das jetzt in dem Podcast kurz. Wir haben uns eine Zeit lang um dich Sorgen gemacht. Du warst auch ziemlich krank. Wie geht's dir jetzt? Bist du wieder fit?
Danke sehr. Mir geht es hervorragend.
Und wunderbar.
Jeder Mensch, der mal mit Krankheit zu tun gehabt hat, auch am eigenen Leib, der weiß, was Gesundheit bedeutet.
Und hat das bei dir noch einen Boost gegeben, noch stärker in diese Forschung zu gehen?
Nein.
Nein, war es nicht. Du warst schon mittendrin beruflich, genau, ja. In Wahrheit. Gehen wir nochmal zurück ins Jahr 2005, das IPO von Intersail. Ich verbinde mit dieser tollen Zeit an der Wiener Börse. Es war der Jahrhundertboom, ich sage es immer wieder. Vor allem auch Neulinge, die groß waren, wie zum Beispiel die Raiffeisen Bank International, damals noch als Raiffeisen International, die Post, die zwei gelben, aber auch so Firmen wie die BetAndWin.com und die Intersail. Also ihr wart sicherlich ein Highlight dieser Zeit. Wie hast du die IPO-Phase miterlebt in ganz kurzen Worten?
Ich kann mich da wahnsinnig gut daran erinnern, weil es eine Diskussion gegeben hat.
20 Jahre her, ne?
Ja, warum muss ein Unternehmen, das etwas Globales tut, notwendigerweise woanders hin an einen Börseplatz gehen als nach Wien, wo es ja keinen Grund gibt, dass globale Investoren nicht nach Wien kommen.
Ja.
Jeder Tourist kommt nach Wien, warum soll nicht ein globaler Investor auch nach Wien kommen? Und das war damals eigentlich sehr überzeugend von der Wiener Börse auch und damals unter der Führung von Herrn Zapotocki, der gesagt hat, wir bieten alles, was die Schweizer bieten, was die Franzosen bieten, was die in Frankfurt bieten oder was die Nasdaq bietet, macht doch euer IPO in Wien. Und das war nach langer, langer Abwägung und auch im Einklang mit den Investmentbanken, damals Goldman Sachs und Lehman Brothers, die es gar nicht mehr gibt, die gesagt haben, Wiener Börse ist genauso gut wie die Nasdaq für ein Unternehmen, das global Wissenschaft kommerzialisieren will, und das war auch die richtige Entscheidung.
Und Intersail, tolles Portfolio gehabt, hat auch an der Börse super funktioniert. Ich sage immer, ja, es ist eine volatile Aktie, was für die gesamte Branche gilt. Es kam dann die Valneva-Geschichte, der Zusammenschluss mit Valneva. Wann warst du dann noch dabei? Ich war das jetzt nicht mehr so präsent.
Nein, ich bin im Jahr 2009 nach der Kommerzialisierung des ersten Produktes, einem Impfstoff gegen japanische Enzephalitis, aus dem Unternehmen ausgeschieden, weil das auch immer mein Ziel war, ein Produkt von der Laborbank bis zum Markt zu begleiten und das als CFO mit zu finanzieren, war für mich einfach ein kompletter Abschnitt. Und dann war auch für mich die Herausforderung, nach Deutschland oder in ein anderes Land zu gehen, einfach zu verlockend, um da nicht das Angebot von Evotec anzunehmen.
Und du hast das ja angesprochen, es wurde dann Hamburg, es wurde die Evotec. Als du gekommen bist, ging es der Evotec nicht so gut, dann ging es ja bald sehr gut. Sprechen wir mal über die Early Years bei Evotec. Warum hast du dich entschieden, nach Hamburg zu gehen und genau für dieses Unternehmen hier eine Strategie, erstmals, glaube ich, als CEO, das war deine erste, sie zu entwickeln?
Also ich liebe Hamburger Stadt, aber das war irrelevant für die Entscheidung. Was ich viel mehr liebe, ist…
Da kommt irgendwann ein Elbtower, ich muss dorthin, oder?
Genau. Na, was für mich viel wichtiger war, war einen Trend zu spüren, zu sehen und zu analysieren, nämlich dass Forschung mittelfristig als Outsourcing Business genauso stattfinden wird, wie das in anderen Industrien schon vor der Pharmaindustrie der Fall gewesen ist. Und die Übersetzung von dem, was man in IT, in Softwareentwicklung, in anderen Dienstleistungsbranchen schon gemacht hat, für die Discovery-Welt in Biotechnologie zu machen, das war so, ich sage jetzt mal, die unternehmerische Vision, die ich bei Evotec umsetzen habe können, wo ich auch von den damaligen Shareholdern das volle Vertrauen gehabt habe, das zu tun. Und damit war es eigentlich eine Funktion von einem Unternehmen, das einen Megatrend verstanden hat und sich genau nach diesem Megatrend dann ausgerichtet hat, sodass eigentlich nicht wirklich erfolgreich gewesen, erfolgreich zu sein, keine Überraschung war, wie schnell man ein Unternehmen von Krise in Erfolg drehen kann, das war eigentlich die Überraschung. Und wenn wir vom Jahr 2009 sprechen, dann waren, glaube ich, 220 Mitarbeiter bei Evotec und am Ende waren irgendwo 5000 Mitarbeiter bei Evotec. Und das war einfach beeindruckend, weil man den Megatrend verstanden hat.
Mhm. Shared Economy Kurs haben wir damals auch getitelt. Innerhalb der Healthcare-Branche war das doch ein einzigartiger Zugang, auch da in eigenen Worten, was darunter zu verstehen ist, unter dieser Strategie.
Alle Industrien, die in den letzten 2 Dekaden erfolgreich gewesen sind, haben eines verstanden, dass nur wenn man sehr klar einen Fokus hat, der einen Nerv der Zeit trifft, dann wird man global sichtbar und global visibel. Und Fixkosten für Research aufzubauen bei einer Wahrscheinlichkeit für ein Projekt, das zu 1% gut geht und zu 99% schief geht, ist einfach eine analytisch falsche Entscheidung. Fixkosten aufzubauen, wo man aber bei einer 1%igen Erfolgswahrscheinlichkeit mit Hunderten von Partnern gleichzeitig arbeitet, lässt alle davon profitieren. Und dieses Prinzip der Shared Economy umzusetzen innerhalb von Drug Discovery und Drug Development ist etwas, was auch heute noch erst am Beginn ist und wo ich zum Beispiel auch jetzt mit sehr vielen Unternehmen arbeite, die genau an diesem Prinzip weiterarbeiten. Ein Unternehmen möchte ich erwähnen, das heißt Fair Journey Biologics aus Portugal zum Beispiel oder Oncodesign aus Frankreich, die exakt entlang von diesem Megatrend eigentlich jetzt ihr Geschäftsmodell weiter aufbauen.
Also du bist überzeugt, dass dieser Weg der Shared Economy einfach auch der Schlüssel sein könnte, um diese Krankheiten, die wir noch nicht ganz im Griff haben, näher einer Heilung zuzuführen durch Medikamente, Impfstoffe und was auch immer.
Es ist einfach unökonomisch, wenn es heute 2,7 Milliarden Euro kostet, um ein Medikament auf den Markt zu bringen und die Scheiterwahrscheinlichkeit so hoch ist, dass das jeweils nur einer als Scheiterwahrscheinlichkeit tragen soll oder muss. Wenn wir uns vorstellen, dass wir zum Beispiel Daten früher teilen und damit Scheitern von anderen verhindern können, also klassisches Konsortiendenken, aber ökonomisch sinnvoll umgesetzt machen, dann schaffen wir es vielleicht, dass nicht ein Medikament 2,7 Milliarden Euro kostet, bis es zum Patienten kommt, sondern vielleicht nur ein Zehntel. Und damit ist einfach der Zugang zu Medizin der Bereich, der geöffnet werden kann. Und das ist ja nach wie vor einfach ein ungelöstes Thema, das noch viel, viel dramatischer werden wird, weil ja Zugang zu Medizin heute ein nach wie vor Luxusgut ist, wenn man an Länder denkt, die jetzt nicht gerade USA oder Europa im Kern sind, sondern weite Teile von Asien oder weite Teile von Afrika haben ja keinen Zugang zu effektiver Medizin. Und der Grund dafür ist, dass es einfach zu teuer ist und dass die Innovationsprämien, die Pharmaunternehmen und Biotechnologieunternehmen verlangen, so hoch sein müssen, um Innovation weiter gestalten zu können. Und ein Weg, um diese Kosten und diese Geschwindigkeit, diese Kosten nach unten zu bringen, die Geschwindigkeit nach oben zu bringen, ist dieses Shared Economy Prinzip.
Dann lass uns doch mal in den März 2020 springen. Covid ist in unser Leben getreten, hat uns crashmäßig an den Börsen erwischt, auch als Privatpersonen natürlich. Ganz anders, weil wir Sorgen um unsere Lieben und unsere Nächsten hatten und um uns selbst natürlich. Und was hat das mit der Branche gemacht? Es ist ja total eine Neubewertung weniger geworden und eine Abwertung anderer gewesen in der Pharma-Health-Branche, jetzt wenn ich die Börsekurse ansehe.
Also ich glaube, übergeblieben sind sehr, sehr viele gute Sachen aus der Covid-Zeit. Unter anderem, dass unsere Industrie verstanden hat, wenn wir dieses Problem nicht gemeinsam lösen, dann verlieren wir die Berechtigung als Industrie. Und weil was kann Schlimmeres passieren als eine weltweite Infektionskrankheit? Und unsere Industrie müsste kapitulieren und sagen, wir schaffen das nicht. Wie schnell das die Industrie geschaffen hat, ist großartig und nur deswegen passiert, weil wir alle gemeinsam zum ersten Mal Daten geteilt haben. Also für mich ist die Covid-Zeit wirklich magisch im Sinne von magische Stunden, die wir alle erlebt haben, dass wir zum ersten Mal Daten geteilt haben. Und das klingt so banal, aber es ist das Prinzip von wissenschaftlicher Forschung, dass jeder seinen eigenen Wissensvorsprung eben nicht teilt, um sein Patent zu schreiben und damit Innovationslaufzeit für sich alleine zu sichern. In dieser Zeit ist genau dieses Prinzip von allen gemeinsam durchbrochen worden und wir haben Daten geteilt, indem wir uns gesagt haben, okay, dieser Wirkmechanismus könnte funktionieren, der könnte nicht funktionieren. Und dieses Wissen zu teilen hat auch dazu geführt, dass wir viel schneller in der Produktentwicklung waren als je zuvor, Deswegen ist die Entwicklung von Impfstoffen schneller gegangen als je zuvor, aber auch, und das wird oft vergessen, die Entwicklung auch von Therapeutikern, nämlich die berühmten Post-Covid kleine Moleküle, ist schneller gegangen als je zuvor. Und daraus kann man natürlich schon auch ableiten, warum nicht dieses Prinzip weitererhalten. Und das ist auch heutiger Perspektive gesehen etwas enttäuschend, dass das nicht angehalten hat, dass die Industrie so weitergearbeitet hat. Aber das ist, glaube ich, in Covid ein Punkt, der passiert ist. Der zweite Punkt ist mRNA-Technologie als Technologie, die tatsächlich zu Produkten führt, war bis zu diesem Zeitpunkt sehr umstritten und unklar. Und wenn dann nur in der Onkologie vorstellbar, dass mRNA-Technologie in Infektionskrankheiten zum Beginn auf den Markt kommt, war absolut sensationell und großartig. Und ein wieder dritter Punkt ist eigentlich die Industriezusammenarbeit im Sinne von Innovationszentren, Developmentzentren, Shared Economy Plattformen hat noch nie so gut funktioniert wie in der Covid-Zeit, was dazu geführt hat, dass wir einfach auch sehr, sehr schnell zum Beispiel komplette Distributionswege aufgebaut haben, die es vorher nicht gegeben hat. Also ja, für die gesamte Branche fantastisch gewesen, leider nicht nachhaltig gewesen, weil man irgendwie danach aus irgendwelchen ja sehr egoistischen Gründen eigentlich wieder vergessen hat, dass dieses Shared Economy Prinzip länger und auch bei anderen Krankheiten, zum Beispiel neurodegenerativen Krankheiten, unbedingt einzusetzen wäre, um hier großen anderen Problemen auch die Stirn zu bieten.
Wir kennen uns seit circa 20 Jahren. Intercell, habe ich erzählt, toll gelaufen. Evotec, eine der besten Aktien der 10er Jahre an der deutschen Börse. Also gewaltiges Rauf und Runter. Du selbst hast Aktien auch immer wieder gerne erworben, Director's Dealings gemacht. Und da ist dann doch etwas passiert, was auch zu deiner Geschichte gehört. Und ich mache da jetzt einen Artikel auf, den die geschätzte Kollegin Angelika Kramer rund um dich und im Dialog mit dir vor wenigen Wochen im Trend publiziert hat. Und da gibt es einen Kasten drinnen, der heißt, die Aktiendeals sind Teil meiner Geschichte. Du hast einiges nicht gemeldet, verspätet gemeldet. Ja.
Ich habe alles gemeldet, aber zu spät gemeldet.
Zu spät, okay.
Und das ist natürlich ein Fehler gewesen, der jemanden, der so überzeugt ist von guter Governance wie mir, nicht passieren hätte sollen, der aber passiert ist. Und deswegen ist es mir auch sehr wichtig gewesen, das alles 100% transparent aufzuklären und auch zu einem Fehler zu stehen. Und jeder, der arbeitet, der macht Fehler. Ich habe Fehler gemacht, stehe dazu, habe auch die notwendigen Ordnungsstrafen dafür bezahlen müssen. Und
da ging es um nicht wenig Geld, ja, das stimmt schon. Ja. Ja.
Und sehe das als einen Teil meiner Geschichte, der aber zu mir gehört, wie viele andere Sachen auch. Und jeder, der im Geschäftsleben ist, der hat Berge und Täler, die er erlebt. Und das war sicher jetzt nicht etwas, wo ich drauf stolz bin. Im Gegenteil, das war einfach ein Fehler. Aber das heißt nicht, dass man nicht damit gut auch umgehen kann. Und vor allem, dass man daraus lernen muss. Mhm. Und aus heutiger Perspektive sage ich, bin ich da einer der besten Lehrmeister für alle Unternehmen geworden, die mit mir arbeiten, weil einfach Governance wichtig ist und vor allem auch ein Selbstschutz ist, den man nicht genug schätzen kann.
Also ich hätte noch viele Fragen dazu natürlich, aber ich frage eben nicht, diese Geschichte ist abgeschlossen und lass mal die ruhen, aber ich musste es natürlich
erwähnen. Du kannst erwähnen. Gerne alles fragen.
Ja, aber nein, Käufe, Verkäufe gemischt, ich kann mir es schon vorstellen, ich kenne sehr, sehr viele Führungskräfte, die Angst haben vor Publizierung der Director's Dealings, die sind wichtig und gut, aber es ist doch ein intimer Einblick über Finanzkraft, Kaufen, Verkaufen und so und ja, wie auch immer ich.
Nein, das sehe ich anders, ich habe da keine Angst davor gehabt, das war einfach ein Fehler, es nicht zu melden. Ja. Und ansonsten ist das Instrument des Director's Deals, finde ich, ganz, ganz wichtig, einfach auch um Beziehung zum Unternehmen als Unternehmer aufzubauen und zu zeigen. Da gibt es überhaupt nichts dagegen zu sagen. Melden muss man es halt. Und wenn man es nicht tut, dann ist ein Fehler.
Damit sind wir schon in der Gegenwart. Diese Geschichte von der Angelika dreht sich vor allem über das Comeback. Ja, das Comeback mit der WLAN-Holding. Und ich muss zugeben, mein Kollege, der Josef Gladek, der Co. in der Firma, hat mich über die WLAN-Holding stolpern lassen und ich habe durchaus gebraucht, was das Wortspiel WLAN betrifft. Ich glaube, wir alle wissen, was ein WLAN ist. Wir wissen auch, was CD ist. Ja, aber CD ist halt auch ein geiler Podcast, in dem wir jetzt gerade sind. Und WLAN-Holding ist auch Werner Landthaler Holding. Ja, sprech mal drüber. Was war die Idee, die Werner Landthaler Holding zu machen? Was ist das Geschäftsmodell? Um was geht es da dabei?
Was mich als Unternehmer eigentlich immer gestört hat, ist, dass die Suche nach der ersten Tranche an Risikokapital wahnsinnig lange dauert, wahnsinnig schwierig ist und mit so vielen Hürden verbunden ist, die eigentlich nicht sein müssen. Und das ist vor allem deswegen besonders, weil Österreich, aber auch Deutschland grundsätzlich ein sehr förderungs- und unternehmensfreundliches Ursprungsbiotop bieten, aber ein Anschlussbiotop im Sinne von Risikokapital ist es leider nicht. Und diese Lücke zu erkennen, sehr viel an Technologien zu verstehen, auch sehr viel an Kommerzialisierungs-Know-how aufgebaut zu haben und ein, würde ich behaupten, sehr gutes Netzwerk aufgebaut zu haben von Experten, aber auch von Unterstützern, die sich an Unternehmen, die First-in-Class, Best-in-Class sind, mit mir beteiligen wollen. Das ist das Prinzip hinter der WLAN Holding, also eine Investmentgesellschaft. Ist bewusst nicht als Fonds konstruiert, sondern ist bewusst konstruiert, dass Parteien eingeladen werden, mit uns mit zu investieren. Und da haben wir ein super Team aufgebaut, das sich in Due Diligence extrem intensiv austauscht, diskutiert, Spaß hat, neue Ideen zu analysieren und zu attrahieren und auch versucht, Unternehmen, die vielleicht heute in Silicon Valley gegründet würden, in Wien entstehen zu lassen oder in Deutschland entstehen zu lassen. Ich mache da keinen Unterschied zwischen europäischen Ländern, aber ich will vor allem auch, dass in Europa Innovation entsteht und auch wachsen kann. Weil was mich immer gestört hat, ist, die Unternehmen dürfen hier die ersten 10 Schritte laufen lernen, aber der 100-Meter-Lauf wird dann an der Nasdaq oder in den USA gemacht. Und das hat eigentlich immer zum Ausverkauf von Technologie aus Europa nach USA oder nach Asien geführt. Und genau das ist meiner Ansicht nach nicht notwendig. Und das ist etwas, wo die WLAN Holding einfach mehr sein soll als nur Geld, sondern wo die WLAN Holding tatsächlich so etwas ist wie ein begleitender Partner für die Unternehmen, wo wir investiert sind.
Die Angelika hat im Artikel 2 Monate alt von 16 Firmen aus dem Bereich Life Science und Nachhaltigkeit gesprochen. Ich habe da eine Pressemeldung von mir liegen, die vor wenigen Tagen in dieser Woche reingekommen ist. Wie gesagt, wir treffen uns jetzt am Wochenende. Seid ihr da Lead-Investor meistens oder machst du auch Co-Investments?
Also das ist für mich nicht entscheidend, aber es gibt die Möglichkeit, die WLAN Holding als Lead-Investor einzusetzen, weil wir einfach sehr an unabhängige Due Diligence glauben und unabhängige Due Diligence machen. Da wird auch in der Zukunft noch mehr entstehen, unter anderem in einem Unternehmen, das ich mit einem Partner gemeinsam aufbaue, das HX heißt. Es wird später gelauncht in diesem Jahr. Und wir schließen aber auch nicht aus, dass wir uns an anderen Konsortien einfach anschließen, wenn die Idee gut genug ist. Aber wir bilden uns jedes Mal eine eigene Meinung. Und ja, wir haben derzeit 16 Unternehmen im Portfolio und das Portfolio ist aber grundsätzlich so gebaut, es kommt erst ein neues Unternehmen dazu, wenn auch eines wieder geexitet wird, ansonsten wird man einfach zu viele Fixkosten aufbauen.
Gut, dann gehe ich jetzt auf die aktuelle Presseaussendung ein. Attention heißt das Unternehmen. Ich finde dort auch einen bekannten Namen, die Katharina Wieser, kennt man auch aus der Intercell-Zeit, sie hat damals Investor Relations gemacht. Was gefällt dir mit der WLAN Holding an dem Unternehmen und was macht Attention?
Also wenn wir über Bluthochdruck nachdenken, dann messen wir heute Bluthochdruck eigentlich noch steinzeitlich. Dass wir sagen, ja, haben wir oder haben wir nicht. Also ein digitaler Zustand, den wir feststellen. Bei denen, die dann Bluthochdruck haben, werden sehr oft Medikamente konsumiert, die aber nichts mit der Diagnose zu tun haben und schon gar nicht mit deren individuellen Bluthochdruck zu tun haben. Also die Anzahl an Fehldiagnose bei Bluthochdruck und damit auch die Fehlbehandlung ist gigantisch hoch. Was sich in den letzten 10 Jahren entwickelt hat, ist im Übrigen unter der Führung von Marco Poglitsch, der ist der wissenschaftliche Kopf, Bernhard Clemens, das ist der kommerzielle Kopf und die Katharina ist der Kommerzialisierungskopf von dieser Management-Truppe, ist, dass man Massenspektrometrie als Werkzeug einsetzt, um nicht nur festzustellen, hat man digital festgestellt, Bluthochdruck ja oder nein, sondern dass man auch feststellen kann, ja, wie kommt denn dieser Bluthochdruck zustande und sind die Medikamente, die man gegen seinen Bluthochdruck einsetzt, tatsächlich effizient oder sind sie nicht effizient? Das heißt, es wird eine Präzisionsdiagnose gestellt und diese Präzisionsdiagnose führt dann zu einem Präzisionsbehandlungsschema oder tatsächlich zum Absetzen einer Behandlung, die man in Bluthochdruck einsetzen kann. Derzeit gelauncht ist die Version 1.0. Das wird sich noch in den nächsten ein, zwei Jahren sehr gut weiterentwickeln im Sinne von noch präziser, noch besser, noch genauer, wie diese Bluthochdruckmessung entsteht und Massenspektrometrie als Technologie einzusetzen, um auf der Molekülebene festzustellen und nicht nur auf der Oberfläche festzustellen, ob eine Krankheit da ist oder wo entlang man dieses Krankheitsbildes ist als Patient festzustellen. Das ist etwas, wo Technologie schöner nicht sein könnte und wo diese Technologie eben jetzt nicht nur als Biotech-Unternehmen gelauncht wird, sondern wo diese Technologie bereits am Markt ist. Das heißt, man kann ab nächster Woche bei Labors.at sich seinen eigenen Aldo-Plus-Test abholen und dann für sich selber bereits diesen Test einsetzen. Und das war für die WLAN Holding super zu sagen, okay, das ist jetzt nicht nur akademische Wissenschaft, sondern das ist akademische Wissenschaft sofort umgesetzt über die letzten 10 Jahre. Und deswegen war der Zeitpunkt, wo wir jetzt einsteigen haben können, so fantastisch gut. Und sofort auf dem Markt zu sein und damit einfach jetzt in einem Pilotmarkt, nämlich Österreich, mal zu sehen, wie sich dieser Markt in den nächsten 1 bis 2 Jahren entwickelt und mit den nächsten Generationen des Tests dann da noch tiefer zu gehen und dann auch weiterzugehen in der Geografie.
Du gehst mit Eigenkapital in diese Unternehmen rein. Welche Voraussetzungen muss ein Unternehmen erfüllen, dass es für dich investierbar wird? Oder gibt es irgendwelche Ausschlusskriterien?
Ja, Ausschlusskriterium ist für mich, wenn etwas nicht zu wissenschaftlichen Breakthroughs führen kann. Das heißt, die WLAN Holding ist an Umsetzung von Wissenschaft in marktfähige Produkte interessiert. Und wir würden jetzt zum Beispiel keine rein marketinggetriebenen Business Cases machen, sondern wir machen wissenschaftsgetriebene Business Cases, die dann zu Märkten führen. Also das Entstehen lassen von neuen Märkten über Wissenschaft, das ist so ein Grundprinzip. Und das zweite Grundprinzip ist, wir arbeiten nur mit Unternehmern, die sich auch so verhalten wie Unternehmer, sprich die eigenes Risiko kennen und eingehen zusammen. Und wir haben eigentlich auch kein Interesse an Unternehmen, die nur regionale Lösungen darstellen, sondern wenn, dann muss es eigentlich skalierbar sein für globale Lösungen. Und Bluthochdruck ist ein gutes Beispiel, das gibt es von hier bis Afrika.
Es ist schön, dass da wieder einiges aus Österreich auch kommt. Also es ist, glaube ich, ein sehr guter Standort, aber es konnten nicht alle Potenziale gehoben werden in der Vergangenheit. Ist jetzt so meine Diagnose dazu. Ich sehe dich als großen Netzwerker innerhalb der Branche. Inwieweit schaust du auch, dass aus deinen 16, jetzt 17 vielleicht Beteiligungen da auch so eine Art Netzwerk entsteht mit Know-how-Transfer und so weiter, diese DNA, die wir vorher ja auch schon besprochen haben?
Also das ist ein mittelfristiges Ziel, dass natürlich auch Unternehmen, an denen wir beteiligt sind, voneinander lernen. Und dieser Wissenstransfer und einfach, wenn es nur der Austausch ist, von einem Unternehmer zum anderen Unternehmer, wie man zum Beispiel einen HR-Plan machen kann, wie man einen Optionsplan machen kann. Also nicht einmal kompetitive Erfahrungsaustauschmöglichkeiten zu geben, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und das kann man vielleicht auch noch viel, viel besser machen, auch mit anderen Investoren, die es gibt, weil da jeder das gleiche Interesse hat. Und da ist es vielleicht auch eine Einladung zu sagen, ja, lasst uns doch das besser koordinieren und die Wissenstransferveranstaltungen, die Wissenstransfermöglichkeiten einfach nicht immer singulär aufzubauen, sondern da gemeinsame Initiativen zu bauen oder auch Plattformen zu bauen, digitale Plattformen, Podcast-Plattformen zu bauen, wo man sagt, okay, da kann man gemeinsam was lernen, weil eines ist klar, der Unternehmer, der nicht jeden Tag was Neues lernt, der wird nicht kompetitiv sein.
Du hast als CFO ein Unternehmen an die Börse gebracht. Du warst CEO bei einem bestehenden börsennotierten Unternehmen. Ist es auch denkbar, dass der noch immer sehr stark an der Börse interessierte Werner Landthaler mal als Eigentümer ein Unternehmen an die Börse führen wird? Mittelfristig?
Ich schließe gar nichts aus. Ich schließe gar nichts aus, aber es hat noch selten etwas gegeben, was mich so fasziniert, wie mit der WLAN Holding jetzt einfach ein Portfolio aufzubauen, wo ich sage, da ist intellektuell die volle Herausforderung zu spüren, es ist kommerziell die volle Herausforderung zu spüren und auch diese Idee von ein Portfolio aufzubauen und nicht nur einem Unternehmen zu dienen und damit einem Shareholder zu dienen, sondern in vielen verschiedenen Bereichen tätig zu sein, ist einfach geistig stimulierender als je zuvor und damit genieße ich es total.
Wunderbar, und das ist doch ein schönes Schlusswort. Lieber Werner, danke, dass du so kurzfristig Zeit hattest, vorbeizuschauen. Viel Erfolg mit der WLAN Holding. An euch da draußen danke fürs Reinhören in diese inspirierende Folge und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Ich danke sehr. Lieber CD.
Ja, lieber das ist WLAN, genau.
Das war sehr nett, dich wiederzusehen und ich freue mich sehr bald, wenn wir über das nächste Unternehmen sprechen, das wir gemeinsam promoten können.
Da freue ich mich auch schon drauf und ich habe keine Angst, was aus dem Werner wird. Damit ist auch das aufgelöst und ich hatte keine Ahnung, dass das du sein wirst, was mich besonders freut. Danke, ciao.
Servus. Energy, water, life.